So, dann wünsche ich auch einen schönen guten Morgen. Ich denke mir, das Ding wird immer größer. Oder ich werde kleiner. Ich weiß auch nicht so richtig. Wird es größer, oder? Doch, es wird doch größer. Ne? So ist es. Ja, wenn man so ein kleiner Schrumpf-Germane ist wie ich, dann kann das schon passieren. Ne? Ja, mein Name ist Heinz Spindler. Ich lebe am Bodensee. Genauer gesagt Friedrichshafen, Fischbach. Da bin ich Direktor in einem christlichen Jugendzentrum. Es gehört zu einer weltweiten Missionsgemeinschaft, die Fackelträger heißt, die sich Fackelträger nennt. Der Name kommt ursprünglich von Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zum Glauben an Jesus fanden und dann nach Deutschland zurückkamen. Die waren in England auf so Freizeiten und die haben sich dann den Namen Fackelträger gegeben. Das ist für uns Deutsche ja ganz wichtig, dass wir uns immer irgendeinen Namen geben. Das ist tatsächlich heute Morgen im Auto haben ein bisschen drüber gesprochen, so über die Unterschiede auch von Völkern. Und für uns Deutsche, es gibt schon ein paar richtige Kennzeichen auch, ne, die ganz wichtig sind für uns. Das eine ist zum Beispiel, dass wir unseren Namen geben und der Name, der muss dann auch das Richtige aussagen, damit wir uns auch ein Stück weit auch echt abgrenzen können von anderen. So, es war nicht der Gedanke der Fackelträger, sondern der Gedanke war eigentlich, dass sie sagten tatsächlich, wir wollen diese Liebe von Jesus in diese Welt hineintragen. Das ist unser Ziel. Das Ziel ist dann deswegen nicht geworden, Gemeinden zu gründen, sondern gegründete Gemeinden zu unterstützen, in der Botschaft mit Jesus Christus auch voranzugehen, auf Jesus zu trauen, zu schauen und ihm zu glauben und zu lernen, was das heißt, tagtäglich mit dem Auferstandenen zu rechnen. Das ist so ein Abenteuer, ich denke, für uns alle, zu lernen, was es heißt, tagtäglich mit dem Auferstandenen zu rechnen. Und das wird ein Abenteuer bleiben, kann ich schon voraussagen, ne? Bis wir die Augen zumachen auf diesem Planeten. Das sagt immer so mein alter Pfarrer, der ist 82 und den frage ich manchmal so Fragen, ne? Ob das Leben leichter wird, wenn man älter wird oder. Und dann sagt er, oi Heinz, das ist ein Franke, deswegen sagt er oi. Und er sagt, du weißt gar nichts vom Leben. Und dann, das macht mich dann immer froh, wenn ich jemanden habe, der mehr weiß vom Leben als ich. Und der mir sagt, das Leben, das bleibt ein Ringen. Aber das Ringen wird leichter, wenn wir wirklich auf Jesus schauen. Wenn wir auf uns schauen, dann ist es ziemlich schwierig, ne? Mühsam. Aber wenn wir auf Christus schauen, der ist der Sieger und er bleibt der Sieger, egal was auch immer kommt, wie sehr ich auch versagen mag, Jesus bleibt der Sieger. Und das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich so die Botschaft, die die Gemeinde Jesu leben sollte. Die sie in die Welt tragen sollte. Jesus ist der Sieger. Das ist der Sieger über uns. Und wenn er über uns der Sieger ist, über unsere Sünde, Hölle, Tod und Teufel und was wir sonst oft alles so auch singen, das ja auch wahr ist, und wenn wir das dann auch noch leben würden, beziehungsweise leben lassen würden, das Siegeswesen von Jesus Christus, dann wäre unser Leben das, wozu es eigentlich wirklich gedacht ist, dass es Frucht bringt für die Ewigkeit. Es ist ihn verherrlicht, den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Um das geht's ja. Es gab den Luis und den Sebastian. Und der Luis und der Sebastian, das waren eineiige Zwillinge. Und eineiige Zwillinge, die haben ja manchmal das so an sich, die kann man schlecht unterscheiden. Und es gibt tatsächlich welche, bei uns kommen immer der Josia und der Josua, genau, so heißen sie. Und die sind so gleich, selbst die Eltern können es nicht unterscheiden. Und somit ist es ganz einfach, ne? Wenn der Josia mal was will, dann kann er sagen, das war der Josua. Und dann bekommt eben der Josua bei hinter die Löffel. Oder wie umgedreht, ne? Und wenn der Josua was will, dann läuft das Spiel genau auf die andere Seite. Und die sind so gleich, die beiden, dass die Eltern mussten ihnen Armbänder rantun, so unterschiedliche Farben, damit sie die Jungs auseinanderhalten können, damit sie ganz genau wissen, wem sie wirklich bestrafen sollen. Ne? Und die sind auch gleichzeitig putzig, so ist es ja bei kleinen Kindern. Ne? Und kleine Kinder wissen das auch, dass sie putzig sind. Es wird ihnen ja immer wieder gesagt und irgendwann glauben sie es sogar. Und dann wissen sie das Pfund natürlich auch in die Schale zu werfen, dass sie so putzig sind und so süß. Und so sind die beiden auch. Und das Interessante war jetzt, vor kurzem habe ich die Eltern wieder getroffen und dann hat der Josia, ich fragte, wie haltet ihr die auseinander? Und die Jungs, die lebten davon eine lange Zeit, dass man sie eben nicht auseinanderhalten konnte. Da haben sie sich auch drüber gefreut, ne? Aber jetzt ist dem Josia ein kleiner Punkt da an der Nase gewachsen, so ein Pigmentflecken, der ist da, ne? Und das ist das I, das ist der I-Punkt. Und jetzt wissen sie ganz genau, wer der Josia ist. Der war auch ganz überrascht, dass ich seinen Namen wusste, ne? Weil der I-Punkt, ist interessant, Gott schenkt schon so Unterscheidungsmerkmale. Fand ich toll. Aber die sind so gleich. Und genauso war der Luis und der Sebastian. Die konnten niemand auseinanderhalten. Und beim Luis und dem Sebastian gab es vielleicht auch ein Merkmal, wo man sagen konnte, gut, da kann man sehen, das ist der Luis und da kann man sehen, das ist der Sebastian. Aber auf jeden Fall Menschen, die sie nicht ganz genau kannten, die kamen da gar nicht drauf. Und eines Tages war es mal so, ist ja manchmal so bei Kindern, ne? Der eine, der geht einen guten Weg, der andere geht einen nicht so guten Weg. Und so war es beim Sebastian und beim Luis. Der Sebastian, der blieb oft zu Hause, der hat zu Hause mitgeholfen, war in der Schule recht fleißig gewesen. Und deswegen ist er im Leben auch ein bisschen vorwärts gekommen. Einiges an Geld später verdient, guten Beruf gehabt. Und der Luis, der hat das wenige Geld, das er hatte, hat er oft einfach verprasst, ausgegeben, war unterwegs gewesen. Und dann der Sebastian, der war oft ganz unruhig über seinen Bruder. Und er dachte, ich würde meinem Bruder so gerne helfen, aber wie kann ich ihm helfen? Puh, und dann kam einmal so ein Tag, wo der Sebastian tot so unruhig am Fenster stand und aus dem Fenster geguckt hat und dann sah, wie aus so einem Dorf unten kamen so Fackeln raufgelaufen im Berg. Und dann dachte der Sebastian, was hat es bloß zu bedeuten? Und plötzlich ging die Tür auf und der Luis stürmte rein. Und der Luis hat dem Sebastian gesagt, ich wollte das nicht, aber er ist umgefallen und dann war er tot. Und der Sebastian guckte seinen Bruder an und sah, dass der ganz blutverschmiert war und richtig schmutzig. Und was er getan hat, der Sebastian war, sagte zu dem Luis, Luis, zieh deine alten Klamotten aus und zieh meine neuen an und verschwinde hinten durchs Haus. Und während der Luis die neuen Kleider, die sauberen Kleider vom Sebastian angezogen hat, hat der Sebastian die schmutzigen Kleider von dem Luis angezogen. Und hat sich schnell noch ein bisschen Schmutz ins Gesicht geschmiert und schon ist die Tür aufgegangen und die Polizisten kamen rein. Und haben ihn mitgenommen ins Dorf und dann ist der Sebastian angeklagt worden wegen Mord, weil er jemanden getötet hat. Und letztendlich ist er dann auch ums Leben gekommen, der Sebastian, und der Luis, der lebte lange Zeit in so ein Bergdorf, hat sich ein Bart wachsen lassen, so wie man es dann macht, wenn man sich verstecken möchte, dass einen niemand erkennt. Und eines Tages dann ist er doch neugierig geworden und dachte, jetzt gehe ich mal wieder runter ins Dorf und frag mal, was ist eigentlich geworden jetzt aus der ganzen Sache damals, aus dieser Not, die ich selbst angestellt habe. Und er dachte, naja, jetzt gehe ich mal runter ins Dorf und frage mal ein bisschen rum. Und dann ging er so ins Dorf und hat so einen Mann gefragt, was ist eigentlich damals geworden da aus demjenigen, der da den anderen getötet hat? Wieso, was soll aus dem geworden sein? Sagt der Mann, naja, habt ihr den jemals erwischt? Haha, natürlich haben wir den erwischt. Wir erwischen jeden. Unsere Polizei ist so gut. Und er dachte, hä? Ja, den haben wir gleich verurteilt und den haben wir auch gleich dann hingerichtet. Wie? Und dann der Luis, den wurde es plötzlich bewusst, was da geschehen ist. Und dann ist er aufgestanden, ist zum Richter gerannt in dem Ort und hat den Richter gefragt, wem habt ihr eigentlich getötet? Und sagte, ja, den Mann. Und er sagte, es war doch mein Bruder. Und dann sagt der Richter, ja, es tut mir leid. Und dann sagt der Luis, das war doch ich gewesen, ich habe doch das angestellt. Sie müssen mich töten. Und dann sagt der Richter, nee, das geht nicht. Es gibt nur ein Leben für ein Leben. Wir können nicht zwei töten, es kann nur eine getötet werden. Aber wenn Sie der Bruder sind von dem Mann, der hingerichtet wurde, der Mann hat noch einen Brief geschrieben. Und den gebe ich Ihnen. Und dann hat der Luis den Brief mitgenommen, den sein Bruder, der Sebastian, geschrieben hat. Und der Sebastian schrieb in dem Brief, als der Luis nach Hause kam, in das alte Haus, und hat sich hingesetzt und hat den Brief gelesen und las, Luis, ein Leben für ein Leben und ich bin für dich gestorben und ich habe dir neue saubere Kleidung gegeben und habe deine dreckige Kleidung angezogen und ich bitte dich jetzt, lebe in dieser sauberen Kleidung. Und der Luis hat geweint, was ging, weil drunter stand, dein dich immer liebender Bruder Sebastian. Und er hat geweint, was ging. Und die ganze Nacht saß er noch am Fenster und am Feuer. Und am Morgen dann hat er sich daran erinnert, dass sein Bruder eben schrieb, und jetzt lebe doch in dieser neuen Kleidung. Und dann stand der Luis morgens auf und hat sich rasiert und hat sich gewaschen und ist ganz frisch in den Tag reingegangen, weil sein Bruder zu ihm gesagt hat, lebe in dieser neuen Kleidung. Du musst nicht mehr so leben, wie du mal gelebt hast. Und das ist eine tolle Geschichte über das, was eigentlich Jesus in unserem Leben tut. Jesus sagt letztendlich so wie der Sebastian, ich gebe dir eine neue Kleidung. Ich gebe dir was Neues und du musst nicht mehr in deinem alten Leben leben. Du musst es nicht. Du kannst den neuen Anzug anziehen. Schaut, ich habe gefragt, wenn ich so in Gemeinden gehe, ich weiß nie genau, was ich anziehen soll, ne? Bei den einen bist du überangezogen, bei den anderen fast unterangezogen. Da weiß man immer gar nicht. Versuche ich oft so das Mittelmaß zu finden und denke ich, naja, Krawatte ist nie schlecht, weißes Hemd auch nicht. Und ein Anzug passt auch immer, ne? Auch nicht schlecht. Außerdem sehe ich dann besser aus da drin. Und denke ich, das macht was her. Und das gibt so diese Sachen. Das ist einfach, und dann sagte mir der Bruder, als meine Sekretärin anrief, was soll er denn anziehen? So, naja, der muss sich da nicht nach einer besonderen Kleiderordnung richten. Er kann anziehen, was er will. Wo es sich am wohlsten fühlt da drin. Ne? Ich fühle mich sogar wohl im Anzug. Also es ist nichts Schlechtes. Aber wenn ich jeden Tag einen Anzug anhätte, würden die Leute sagen, naja, was bist denn du für einer? Also in dem Beruf, den ich ausübe. Aber dass es passt, dass die Kleidung passt. Und das Schöne ist, schaut, den Anzug, den ich hier anhab, das ist ein super Ding. Das ist wirklich klasse. Also ich ziehe nur die Jacke aus und ich ziehe sie wieder an. Und das ist ein super Ding. Den hat mir ein Mann geschenkt, der sagte zu mir, komm mal rein, Junge. Das ist ein alter Freund, das ist ein Sindhi, kommt aus der Sippe der Sindhis. Wir würden landläufig sagen Zigeuner. Und er sagte, komm mal rein, mein Junge, ich habe was für dich. Ich schenke dir einen Anzug. Und dann dachte ich, naja, den muss ich ja erstmal anprobieren. Sagte, nö, brauchst du nicht anprobieren. Ich gebe dir die Hosen und die Hosen, die nimmst du unten an den Beinen und ziehst sie auseinander. Und wenn sie so genau passen, dann passt der Anzug. Und dann habe ich das gemacht, ne? Also jetzt müsste ich die Hosen nehmen, aber das mache ich nicht, also keine Angst. Und dann habe ich die Hosen so genommen und habe sie dann eben so, jetzt mache ich mal das, die Ärmel werden so die Hosenbeine, ne? Eben, Kinder sind ja auch da, muss euch das ein bisschen erklären. Ne? Also das, wenn jetzt die Hose wäre, dann habe ich das so auseinandergezogen. Also nicht auseinandergerissen, sondern gezogen. Und dann sagte der, und wenn die Hosenbeine genauso über deiner Hand liegen, dann passen die Hosen. Die haben genau die richtige Länge, ne? Das sagte ich, naja, also. Aber gut, ich habe es ihm dann geglaubt, habe es mitgenommen, zu Hause angezogen. Stimmt, die haben genau gepasst. Dann bin ich zu einem Freund, der hat so einen Bekleidungshandel, und da wollte ich dann noch was verändern lassen an den Hosen und sagte, Mensch Heinz, wo hast du denn einen schönen Anzug her? Dann habe ich ihm das erklärt, habe ich geschenkt bekommen. Und er sagte, du hast du den nie anprobiert? Sag ich, nee, habe ich nie anprobiert. Ich habe das einfach so gemacht, wie mir der das sagt. Er sagte, stimmt Heinz, so haben es die Alten früher gemacht. Im Bekleidungshandel, die haben einfach gesagt, okay, wenn es so passt, die Länge, haut hin, zieh es an. Und der passt wie angegossen und es tut richtig. Das ist schön, wenn man einen Anzug anhat, der wie angegossen passt. Also ich fühle mich echt wohl, den könnte ich jeden Tag anziehen. Ist einfach schön. Der ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz, ist nicht zu eng, nicht zu weit. Einfach spitze. Und das ist eigentlich das Bild für das Leben, das Jesus uns gibt, ihr Lieben. Jeden Einzelnen, dieser Anzug passt nicht jeden, der hier drin ist, hier sitzt. Aber der passt mir. Und das ist das Leben, das Jesus jeden Einzelnen gibt. Wisst ihr, er weiß ganz genau, was da reinpasst. Das ist dieser neue Anzug, dieses neue Leben in Jesus Christus, das passt auf dein Leben. Da gibt es grundsätzliche Sachen, das ist der gleiche Stoff, okay, sagen wir mal so, wenn, dann, das ist das gleiche Material für jeden, aber es ist unterschiedliche Länge, unterschiedliche Breite. Okay, das wissen wir alle. Und das ist der Vorteil von dem Anzug, der passt wie angegossen. Und das ist das Leben, das Jesus Christus jeden Einzelnen gibt, der mit ihm lebt. Dieses neue Leben, das passt für dein Leben angegossen. Da sind gewisse Dinge gleich im Leben von Jesus, die Errettung. Dieser Anzug ist bezahlt, ihr Lieben, den muss ich nie mehr bezahlen. Den hat mir der Mann einfach geschenkt. Ich hätte sagen können, ich muss da was jetzt dafür bezahlen, ich muss da einen Preis rausfinden für diesen Anzug und ich will dir jetzt was geben. Er sagt, das will ich gar nicht. Zieh's doch an. Freu dich doch mal. Ah, ich kann mich jetzt nicht freuen. Ja, es ist nur Freude. Ne, freu dich doch mal an dem, was ich dir gebe. Freu dich doch mal, zieh's doch an. Und häng, ich habe dir diesen Anzug nicht gegeben, damit du ihn in den Schrank hängst und dass er hängen bleibt, sondern zieh ihn an und trage ihn spazieren. Dass andere auch mal sagen können, Mensch, ist eigentlich, steht er gut. Hoffe ich mal, dass ihr das sagen werdet hinterher. Ja. Wäre schade, wenn jemand sagen würde, steht er eigentlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, der steht mir gut, weil meine Frau mir das sagt, der steht mir gut. Und meine Tochter sagt mir das, der steht mir gut. Und Töchter, die können ein vernichtendes Urteil haben über das, was wirklich steht und was nicht steht. Ne? Also, ich glaube meinen Frauen zu Hause. Der ist bezahlt, der Anzug, und ist geschenkt. Und er ist geschenkt und er passt wie angegossen. Was ich nicht tun darf, ihr Lieben, ist, ich darf nicht meine alten Anzüge drunter tragen. Wisst ihr, jetzt kann ich das ausziehen und sagen, ah, jetzt habe ich noch ein paar andere Anzüge im Schrank hängen, an die habe ich mich schon so gewöhnt, das wäre doch schade, wenn ich die auch nicht anziehen würde am Sonntag. Also ziehe ich 2, 3 Anzüge an, übereinander. Ist doch auch okay. Ich meine, für was habe ich schon die Anzüge im Schrank hängen? Die muss man ja mal anziehen. Und dann ziehe ich eben 3 an. Was würde dann sein, wenn ich 3 anziehen würde? Was meint er? Bitte? Dann sieht man den unteren gar nicht. Und was meinst du, wenn ich jetzt 3 Anzüge darunter hätte unter der Jacke? 3 andere Jacken. Dann würde ich schwitzen, ne? Genau. Dann würde ich schwitzen und wenn man sich nicht wäscht, wenn man schwitzt, dann? Tja, das wollen wir jetzt nicht so genau ausführen, ne? Also, ich würde schwitzen, weil es zu eng ist. Es wird zu warm. Es wird unangenehm. Ihr Lieben, es wird unangenehm. Und wenn ich noch einen Anzug drunter habe, dann wird es zu eng. Wenn ich den Anzug anziehe, der genau passt, dann wird es zu eng. Und das ist das Leben, das manche leben, ihr Lieben, mit Jesus Christus. Wir lassen den alten Anzug dran und ziehen den neuen drüber. Jetzt machen wir es mal in der frommen Sprache, das Kleid der Gerechtigkeit. Das neue Kleid, das neue Leben, das Jesus uns gibt. Wir lassen das alte an, weil uns das so vertraut ist. Und das nehmen wir auch noch mit. Jetzt können wir nicht alles ablegen. Und ziehen auch das neue an. Das ist das Problem, dann wird es zu eng. Und deswegen brechen manche aus und legen lieber das Neue ab, weil sie sagen, das wird mir zu eng alles. Und dann manche eben, die lassen sich auch nichts schenken. Nein, das nehme ich nicht an. Jetzt, ich ziehe das Ding erst an, wenn ich das abgearbeitet habe. Erst dann. Erst wenn ich wirklich dafür gearbeitet habe, für dieses neue Leben, für diesen neuen Anzug, dann ziehe ich es an. Davon spricht die Bibel überhaupt nicht. Zieh es doch an, sagt Jesus. Durch den Apostel Paulus, haben wir gestern gehabt, in Epheser 4, zieht das neue Kleid an, ihr Lieben, und das alte legt ab. Zieht's doch an, und das alte legt ab. Weil das lässt euch aufatmen, dieses neue Leben in Christus. Das ist nicht beengend, das ist ungewohnt, das stimmt. Wenn man mal einen maßgeschneiderten Anzug anzieht, das ist irgendwie ungewohnt, das ist tatsächlich so, das schlabbert gar nicht so, wie das andere. Das passt plötzlich. Man merkt auch, man muss als Franke erstmal gern Klöße, ne? Ich weiß nicht, was man hier gern isst, aber bei uns erstmal gern Klöße. Und dann weiß man ganz genau, man darf nur einen Kloß weniger essen, damit er wirklich noch passt. Weil sonst würde er eng. Okay? Aber dieses Leben, dieses neue Leben in Jesus, das war wie der Mann, der sagt, man zieht es an, Heinz. Und es ist wie das neue Leben, das Jesus mir schenkt und sagt, zieh es doch an, Heinz, und lass es dran. Stülp nichts drüber, lass aber auch nichts drunter. Weil dann wirst du irgendwann schwitzen, wenn du zu viel anhast. Und das bezeichne ich manchmal mit unseren eigenen Regeln und Gesetzen, die wir dann aufstellen, ihr Lieben. Dann wird es zu eng. Dann beginnen wir das Schwitzen. Da stecken wir da noch was in die Tasche und da noch was in die Tasche und hier noch und da noch und dort. Und dann beginnt es langsam heiß zu werden. Und dann wird es unangenehm. Und das, was manche, wir haben es auf der Herfahrt gesagt, ihr Lieben, das, was manche Menschen, unsere Zeitgenossen, damit meinen, wenn sie sagen, sie mögen Gott nicht, das stimmt eigentlich gar nicht, dass sie Gott nicht mögen, weil viele Menschen interessiert sind an den Gott der Bibel. Das stimmt tatsächlich. Viele sind daran interessiert an den Gott, der uns hier in diesen Zeiten dargestellt wird. An was sie nicht interessiert sind, ist an all den Zusätzen zu diesem Gott. Da sind sie nicht interessiert dran. An all den Zusätzen, die die Christen über Jahrhunderte gemacht haben und sich nicht anders verhalten wie das Volk Israel. Haben das freimachende Wort Gottes, was haben sie gemacht? Um das geht es gar nicht mehr. Das geht nur noch um das, was wir drumherum gebaut haben. Zum Eigentlichen stoßen wir gar nicht mehr durch. Und das ist das Problem bei vielen Menschen in dieser Welt, ihr Lieben. Das ist das Problem. Sie haben kein Problem oft mit diesem Gott der Bibel. Sie haben ein Problem damit, mit dem, was draus gemacht wurde aus diesem Gott der Bibel. Du tust dies nicht, tu jenes nicht, wir haben das. Und mir wird es oft so bewusst, und das ist nichts Schlimmes, aber mir wird es oft bewusst, auch mit den verschiedenen Liedgut, das wir haben. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt hier jemand rein in die Gemeinde, und der kennt die Lieder schon nicht. Und jetzt kommt er woanders hin, weil irgendwo anders sagt, du musst zu uns mal in die Gemeinde. Jetzt kommt er dahin. Jetzt kennt er sich da auch nicht aus. Und jetzt in der Gemeinde steht man auf, in der Gemeinde bleibt man sitzen, in der Gemeinde, was weiß ich, was man auch immer macht. Ich erkläre das nur ein bisschen. Und da wissen manche Menschen gar nicht mehr, was mache ich jetzt eigentlich? Wie muss ich das jetzt tun? Verhalte ich mich jetzt richtig oder verkehrt? Sitze ich auf dem richtigen Platz oder auf dem verkehrten Platz? Wie ich das vor kurzem mal erlebt habe, als ich in einer Gemeinde war, habe ich einen Mann eingeladen, der kniete vor der Gemeinde und hat gebettelt. War ein Roma. Der konnte gut Deutsch. Und dann lud ich ihn zum Gottesdienst ein. Komm doch mit rein. Dann sagte er, nee. Und dann letztendlich hat er sich breitschlagen lassen und kam mit rein. Und dann ging er mit rein in den Gottesdienst und dann sagte die Frau, die die Begrüßung gemacht hat, hier können Sie sich nicht hinsetzen, hier sitze ich. Da sagte ich, das geht nicht, der Mann versteht sich schlecht, wir setzen uns hier hin. Nein, da ist sie fast ungehalten geworden. Sie müssen sich da vorne hinsetzen. Das war dem Mann aber peinlich. Das war das erste Mal in seinem Leben, dass er so im Gottesdienst war. Dann sagte ich der Frau, verstehen Sie denn das nicht? Nein, ich sitze hier. Und dann habe ich zu ihr gesagt, mit meiner Autorität als Prediger, Sie setzen sich jetzt da vorne hin und sind ruhig. Und der Gast, der setzt sich hierher. Das hat funktioniert. Die Frau hat sich da vorne hingesetzt und war ruhig. Und der Gast saß da hin und hat sich wohl gefühlt. Wisst ihr, das sind so Dinge dann plötzlich, die schleifen sich so ein. Und jetzt stellt euch vor, es ist so ein Mann im Gottesdienst, der sollte was vom Wort Gottes hören, was von der Freundlichkeit Gottes mitbekommen. Und Gott sagt, das erste Gedanke, den er hat, ist, Gott sagt mir, hierher darfst du dich nicht setzen. Weil das ist ein Vertreter Gottes in der Gemeinde. Und der Vertreter Gottes sagt mir, das war schon immer mein Platz. Und das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn jemand auf meinem Platz sitzt. Ist das Wesen vom lebendigen Gott, ihr Lieben? Rhetorische Frage, die man nur mit Nein beantworten können. Aber das kommt dabei heraus, ihr Lieben, wenn wir diesen Anzug, den Gott uns gibt, wenn wir den vollstopfen noch mit allen möglichen anderen Sachen, dann geht was verloren. Die Freundlichkeit Gottes. Die einladende, die gewinnende Gnade Gottes geht verloren. Und dann wird's eng. Manche Menschen gewöhnen sich dann auch natürlich an ein enges Leben. Man kann sich an alles gewöhnen, das ist kein Problem. Es gibt Menschen, die gewöhnen sich dran, dass sie immer zu enge Schuhe tragen. Wir arbeiten mit ganz armen Menschen in Serbien und die Kinder, die haben seltenst bekommen die Schuhe in ihrer eigenen Größe. Meistens sind sie zu klein. Und die gewöhnen sich dran, die Füße an das zu Kleine. Am Anfang ist es ziemlich eng, aber irgendwann. Und was kommt dabei heraus? Eine Deformierung der Füße. Das kommt dabei heraus. Und wisst ihr, so ist es auch im Leben mit Jesus Christus. Irgendwann wird dieser Glaube deformiert. Das ist nur noch so ein abstraktes Bild, so ein Bild, das eigentlich nichts Wahre, das Eigentliche gar nicht mehr darstellt, um was es geht. Und das ist das Leben von Luis und Sebastian. Deswegen sagte Sebastian zu seinem Bruder, du zieh das neue Kleid an. Zieh das neue Kleid an und leb in diesem neuen Kleid. Aber vorher legt die alten dreckigen Gewänder ab. Ganz bewusst. Und zieh's doch mal an und sag, puh, jetzt gehen wir in diese Welt mit diesem neuen Kleid, mit diesem neuen Leben in Jesus. Und das ist eine Sache, wisst ihr, die mir sehr wichtig wird in einem Thema, die sich Freundschaft nennt. Freundschaft mit Gott. Und das ist ein Prozess auch, sich daran zu gewöhnen an dieses Leben. Und es wird in der Bibel eine Person Freund genannt. Wer weiß das? Von euch Kindern hier in der ersten, zweiten, dritten Reihe und hier. Es gibt nur eine Person, die Freund Gottes genannt wird. Okay, geben wir die Frage weiter. Abraham, genau. Abraham. Ich habe auch lange überlegt, ne, als ich damals dachte, Freund. Es gab viele, ne? Es gab David, es gab Mose, Isaak, Jakob. Dann gab es die ganzen Propheten, die ganzen Könige und so. Da würde noch einer dabei gewesen sein, der Freund Gottes genannt wird. Es wird nur einer Freund Gottes genannt. Das ist der Abraham. Praktisch das Vorbild für unseren Glauben. Der wird Freund Gottes genannt. Und da möchte ich jetzt kurz ein paar Gedanken drüber verlieren, über dieses Leben eben. Da geht es um dieses neue Gewand. Der Abraham musste viel lernen. Dafür hat er 35 Jahre Zeit gehabt. Nur so möchte ich auch erwähnen. Das vergessen wir manchmal auch, wenn wir mit Menschen umgehen. Die Bibel, da gibt es eine Perspektive, Gottes Perspektive, und Gott hat immer das, was wir nicht haben. Zeit. Er hat immer Zeit. Immer. Weil er Perspektive hat, ihr Lieben. Er hat eine große Schau. Nicht so wie wir Menschen, wir müssen alles auf einmal reinpacken manchmal ins Leben. Ne? Das muss Gott nicht. Er kann sich tausende von Jahren Zeit lassen. Für irgendwas. Und er kommt zu seinem Ziel. Er kommt zu seinem Ziel. Gott hat Zeit. Weil er der ist, der das alles in seinen Händen hält. Klar, jetzt für die Bibelleser und für diejenigen, die mehr im Wort Gottes arbeiten, für ihn gibt es diesen Zeitbegriff überhaupt nicht wie für uns. Das stimmt. Aber nehmen wir das Bild. Gott hat Zeit, alle Zeit der Welt. Und es ist das Leben oft von Menschen auch, die mit ihm unterwegs sind. Freundschaft. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, ab Vers 12, und spricht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Ihr Lieben, das ist das neue Gewand, das Jesus uns gegeben hat. Wenn man es auf einen Nenner zusammen schrumpfen lassen möchte, ist es Liebe. Liebe. Die Liebe, die das Sündenmängel zudeckt. Die Liebe, die den Nächsten nichts Böses will.
Die Liebe, die nicht stiehlt, die nicht betrügt, die niemanden übervorteilt. Die Liebe, die nie mehr fordert, als dass es eigentlich richtig wäre. Beziehungsweise Liebe, die gar nichts fordert. Das ist das neue Gewand, das Jesus uns gibt. Es ist sein Wesen. Sein Wesen ist Liebe. Und mit das schreibt ja der Apostel Paulus in Römerbrief, Kapitel 13, beschreibt er es und sagt ja, dass die Liebe ja die Erfüllung des Gesetzes ist. Alle Gebote, sagt er, die wir haben, du sollst nicht töten, du sollst nicht, werden zusammengefasst in diesen einen einzigen Ding. Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das ist praktisch dieses neue Gewand, wenn wir so wollen, ihr Lieben, dieser neue Anzug müsste jetzt einfach, wenn er die Farbe rot hätte, ist er die Farbe für Liebe, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, aber so ist es. Vielleicht kommt es tatsächlich aus diesen biblischen Gedanken heraus, durch das Blut von Jesus Christus, das ja das Bild schlechthin ist für Liebe. Dass Gott das Blut des Gerechten für die Ungerechten gegeben hat, um uns reinzuwaschen, um uns reine Kleider zu geben, Kleider der Gerechtigkeit, um uns fleckenlos vor ihn darzustellen. Mit anderen Worten, heilig, dass man sieht das Wesen von Jesus Christus. Ich liebe dieses neue Gewand. Zieh es an. Und tragst spazieren in diese Welt. Erstmal in deine Gemeinde untereinander. Und da Jesus sagt, dass ihr einander liebt, gleich wie, naja, was soll man sagen, so wie die Stationsschwester. Oder so wie, wenn ich den anderen Rasenmäher leihe. Oder wenn ich der Mama mal helfe beim Abspülen. Oder. Nee, der Herr Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe. Wie hat er geliebt, der Herr Jesus, ihr Lieben? Er hat alles gegeben, er hat sich selbst gegeben. Das ist ja auch das Bild, das wir haben im Epheserbrief über die Ehe. So Apostel Paulus sagt, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Er sagt, oh Gemeinde, wenn du gut geschminkt bist, dann liebe ich dich. Oh Gemeinde, wenn du gut einparfümiert bist, dann liebe ich dich. Oh Gemeinde, wenn du gut singen kannst, dann liebe ich dich. Oh Gemeinde, wenn du alles genau so machst, wie ich dir das sage, dann liebe ich dich. Wenn du immer mein Lieblingsessen kochst, Gemeinde, liebe ich dich. Wenn ich ausgeschlafen bin, liebe ich dich. Nee, so nicht. Vorbehaltlos, ich liebe dich. Ich gebe alles für dich. Gemeinde, mein Leben, mein Blut für dich, damit du leben kannst. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist ein Freund. Sebastian, der nicht auf sich geschaut hat. Das ist ein Freund, ihr Lieben. Wir reden heute viel von Freundschaft. Wir reden viel von Freundschaft. Wow, was reden wir von Freundschaft in dieser Welt? Und wenn wir es wirklich leben würden, gäbe es unter Umständen tatsächlich weniger Krisen. In der Gemeinde Jesu. Jetzt mal allen voran. Gäbe es wahrscheinlich, und ich sage jetzt nicht bloß wahrscheinlich, sondern ganz bestimmt wenige Krisen, wenn wir wirklich Freundschaft leben würden. Freundschaft. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete, sagt der Herr Jesus. Klar, das ist ein Freund. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Auf einer Seite sind wir Knechte Gottes, So sagt der Apostel Paulus, im griechischen Text ist es so, der Gedanke von einem Knecht, der total rechtlos ist, aber in den Händen des besten Meisters ist und der absolut für ihn sorgt, der immer für das Beste sorgt in seinem Leben. Absolut sorgt. Und der nicht erst für sich sorgt, der Meister, sondern der für seine Knechte sorgt. Damit kann Jesus sagen, ihr seid meine Freunde. Weil wenn du nicht mehr für dich selbst sorgen musst, dann hast du schon mal eine Sorge weniger. Ja, wenn ich nicht mehr für mich selbst sorgen muss, dann habe ich eine große Sorge weniger. Das ist das neue Leben in Jesus, dieses neue Gewand. Du brauchst dir nicht drum sorgen. Und es hat was mit Vertrauen zu tun. Dieses reine Knechtschaft hat was mit Furcht zu tun. Mit Angst. Du weißt nie ganz genau, was dein Meister im nächsten Augenblick macht. Würde zufrieden sein mit mir, würde nicht zufrieden sein. Wie würde es auch immer sein? Der Herr Jesus spricht hier von Vertrauen. Das ist dieses absolut Abhängigsein von meinem Meister, ihr Lieben. Wenn uns das bewusst ist, ich bin absolut abhängig von ihm. In allem, was ich tue und lasse, dann weiß ich, der hat es auch alles in der Hand. Nur wenn ich mich selbstständig mache, dann wird es schwierig. Aber wenn ich bewusst in diesem Bewusstsein lebe, ich lebe am besten in seiner Abhängigkeit. Und das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und diese Abhängigkeit, die geschieht nur durch dieses Vertrauen, durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Der Geist Gottes in unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist der Schlüssel. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel dafür. Dass dieses Vertrauen da ist, nicht dass ein Mensch weiß, ich darf dem vertrauen. Es ist da. Das ist praktisch, mit anderen Worten, der Geist Gottes gibt Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes zeugt davon, dass wir ein neues Gewand bekommen haben. Neues Leben. In Jesus Christus. Und es wird auf Vertrauen aufgebaut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Für mich ist oft dann die Frage, nämlich, ihr Lieben, ein echter Freund oder nur ein Sympathisant von Jesus Christus? Ein echter Freund oder ein Sympathisant? Ein Sympathisant, das ist so jemand, der auch schon mal gern so die Kleidung trägt. Okay, vor kurzem war ich in Saarbrücken gewesen und da war Wahlveranstaltung von, ich bin da über die Straße gelaufen und lief halt zuallererst an den Stand vorbei, der Linken. Und da waren dann so, das war fast so klischeehaft, aber so ist es eben im Leben, waren so Männer gestanden mit Bomberjacken, hinten drauf stand die Linke. Und Jeans an und so. Und die fühlen sich dann auch ziemlich wohl. Man merkt, die fühlen sich zugehörig. Und jetzt bin ich mal wer. Jetzt habe ich so ein Jäckchen an. Und das ist doch was. Das ist so der Gedanke. Eigentlich gehöre ich nicht wirklich dazu. Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Ich darf ein paar Pamphlets verteilen. Und dann trat der Spitzenkandidat auf, der da wirklich dann der Chef ist. Und man hat gemerkt, irgendwie, ich habe da ein bisschen zugeguckt, die Leute haben gar keine Beziehung dazu. Die haben eine Beziehung zu dem Programm. Und wahrscheinlich nicht zu allen Teilen dieses Programmes, aber zu großen Teilen, weil sie hoffen sich davon, dass sie Vorteile haben. Aber nicht zu dem ganzen Programm. Das war interessant, das sieht man Menschen an, ihr Lieben. Das sieht man Menschen an. Und dann merkte ich Sympathisanten. Und es gibt es aber auch im geistlichen Bereich, im Leben mit Jesus, ihr Lieben. Menschen, die finden es sympathisch. Das ist ganz okay. Menschen, die das in ihrem Herzen tragen, so wie der Staubsaugervertreter, der mal zu uns kam. Der wollte uns einen Staubsauger verkaufen. Und ich habe ihnen dann gesagt, okay, Sie können nochmal kommen zu uns. Vorher gebe ich Ihnen aber ein Heftchen mit. Das heißt, Gott persönlich kennenlernen. Und das lesen sie vorher durch. Und dann, wenn sie es durchgelesen haben, können sie wieder vorbeikommen. Und er hat es gemacht, er hat es durchgelesen. Und dann kam er wieder und ich fragte, was halten Sie jetzt von diesen Heftchen? Sagt er, naja, nicht schlecht, aber scheint mir sehr absolut. Gerade als ich dann an die Stelle kam, dass ich ein Sünder bin, also das ist schon sehr extrem. Und dass dann nur ein Weg ist, also Jesus Christus, also das finde ich schon sehr extrem. Und dann sagte ich ihm, aber Sie sagen mir doch auch, dass Ihr Staubsauger das beste Produkt ist. Ja, ehrlich gesagt, glaube ich das auch nicht. Fand ich interessant, ne? Da habe ich zu ihm gesagt, naja, vielleicht sollten Sie sich einen neuen Job suchen. Bin ich schon dabei, sagte er. Wisst ihr so, das ist so ein Bild, versteht es so ein Vertreter, der, ich vertrete das Beste und lassen Sie sich einladen und es müssen Sie kaufen und es ist so wichtig für Ihr Leben. Und man merkt eigentlich, steht er gar nicht dahinter. Eigentlich sagt er nur irgendwas, es gehört sich halt gerade so. Aber eigentlich sagt er, ich glaube das eigentlich auch nicht wirklich. Das ist ein Sympathisant. Ja, deswegen sagt mir ja, die besten Verkäufer sind die, die wirklich mit ganzem Herzen dabei sind. Die brauchen noch nicht mal viel reden. Man merkt es denen an, du bist überzeugt von dieser Sache. Das ist so tief drin. Und es ist so tief, kann dir niemand abspenstig machen. Es war so dieses Bild. Und so gibt es auch Menschen manchmal, die mit Jesus leben, ihr Lieben. Und es ist dann nur eine Plage, haben wir gestern Abend drüber gesprochen. Aber hier steht was davon, also Freundschaft ist keine aufgezwungene Beziehung. Ist ganz wichtig. Von dem, was Jesus hier spricht, ist keine aufgezwungene Beziehung. Ich will jetzt, dass du mein Freund bist, okay? Ich gebe dir ein Freundschaftsbändchen. Ja, die Kinder können was damit anfangen. Ne? Ich gebe dir ein Freundschaftsbändchen. Ich will, dass du mein Freund bist. Und jetzt musst du das aber auch dann immer machen, was ich sage. Du musst dich in der Schule neben mich setzen, weil sonst bist du nicht meine Freundin oder mein Freund. Okay, du musst den Lehrer genauso doof finden wie ich, weil sonst bist du nicht meine Freundin oder mein Freund. Das ist eine aufgezwungene Beziehung, okay? Sonst bist du nicht. Ich mache dich jetzt zu meinem Freund. Bomb, du bekommst das Freundschaftsbändchen und jetzt bist du mein Freund. Ob du willst oder nicht, du gehörst dazu. Das Bild ist, nee, ich will gern dein Freund. Ich will das gern. Das macht mir richtig Spaß, Freude neben dir zu sitzen. Aber ich muss nicht immer das tun, was du mir sagst. Ich will das tun, mit dir unterwegs zu sein. Ich will mit dir unterwegs zu sein. Ich will das. Es ist nichts Schöneres, als mit dir unterwegs zu sein. Also Freundschaft ist ein fremdes Gegenüber zu lieben. Das bedeutet Freundschaft. Und das können wir nicht aus uns selbst heraus. Wir können nicht aus uns selbst heraus diesen fremden Gott lieben. Deswegen können wir auch nicht einen Menschen herausfordern, liebe Gott. Lieb Gott, jetzt lieb doch mal Gott. Und die Leute sagen, wie soll ich denn das tun? Ja, du musst nur die 10 Gebote halten, dann zeigst du Gott deine Liebe. Das stimmt nicht. Das 10 Gebote halten, wenn wir das jetzt mal so nehmen, machen wir es an den 10 Geboten fest, das wird motiviert durch die Liebe Gottes, ihr Lieben. Das wird motiviert durch die Liebe Gottes. Weil der Apostel Johannes schreibt, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, schreibt er davon und sagt in Vers 16, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Warum? Warum? Weil wir dieses neue Gewand angelegt haben. Wisst ihr, das haben wir nicht bloß von Weitem gesehen, sondern wir durften es anlegen. Und das ist an Tag praktisch der Wiedergeburt. Jetzt haben wir einen neuen Anzug, das neue Kleid der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Das kam in unser Leben, er hat uns dieses Leben angeboten. Wir haben es mit dankbaren Herzen angenommen und jetzt haben wir es. Und das ist irgendwie, das ist es. Wir haben das erkannt. Und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Mit anderen Worten, Jesus fordert uns mal heraus, wenn wir was tun sollen im Leben, ihr Lieben, dann ist es, was er in Johannes 15 auch sagt, bleibt in mir. Bleibt in mir. Der Sebastian würde zu seinem Bruder Luis gesagt haben, wandle in diesen neuen Kleid. Wechsel doch nicht ständig durch, Luis. Mal das Schmutzige, mal das Saubere, mal das Schmutzige, mal das Saubere, mal das Schmutzige, mal das Saubere. Wechsel doch nicht ständig durch. Sondern bleib in mir. Und ich muss sagen, und es werden viele Menschen heute Morgen hier bekennen können, ihr Lieben, das ist die schwierigste Aktion im Leben schlechthin, in Jesus zu bleiben. Und wie soll ich das bewerkstelligen, wenn ich noch gar nicht mal die Motivation in mir habe durch den Heiligen Geist? Das ist ja unmöglich. Sondern der Geist Gottes wirkt es doch in uns, der zieht uns doch zu Jesus. Und wenn er fragt, wie machst du das, Heinz? Ich habe das gestern ein bisschen erklärt, auch den, auf den Jugendtag. Für mich ist es morgens, dass ich oft aufwache und sage, Herr Jesus, du musst heute die Kontrolle übernehmen, ganz bewusst. Du musst die Kontrolle über meine Augen übernehmen, über meine Ohren, über meine Hände, über meinen Mund. Und das sage ich manchmal ganz bewusst und manchmal tue ich es nicht, wie das vorhin auch angeklungen ist. Das ist komisch, weil ich schon weiß, ich will heute ganz was anders machen. Und dann bleibe ich nicht in Jesus. Und wenn ich nicht in Jesus bleibe, dann kann nicht diese, das ist nicht, dass ich aus Jesus rausgehe oder, sondern ich lasse ihn einfach. Das ist dieses Bild, was der Paulus benutzt, drängt den Heiligen Geist nicht zurück, dämpft ihn nicht. Ich lasse ihn, kann nicht den Freiraum in mir, dass die Schönheit von Jesus, das freundliche Wesen, seine Demut, seine Sanftmut, seine Reinheit zum Ausdruck kommt, das lasse ich nicht zu, mit anderen Worten. Diese Liebe. Und da schreibt der Apostel davon und sagt, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden und das ist der Schlüssel, ihr Lieben, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Ihr müsst nicht vor mir kriechen. Müsst ihr nicht. Ihr seid meine Freunde. Das bedeutet, ich weiß genau, wer du bist. Ich weiß das, wer du bist. Jemand hat mir gestern auch gesagt, Heinz, ich habe Angst, dass ich Gott enttäuschen könnte. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass wir Gott enttäuschen können. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil Gott uns kennt. Er kennt uns durch und durch. Es gibt nichts in unserem Leben, das ihn überraschen könnte. Nichts, nichts. Nichts, nichts. Er kennt uns. Durch und durch. Mit anderen Worten, der von Neuem geboren ist, das ist, was ich glaube, der ist nur aufgefordert, in Jesus zu bleiben. Herr Jesus, ich schaffe dieses Leben nicht. Und darauf wartet der Herr Jesus, dass wir das in die Erkenntnis kommen durch den Heiligen Geist. Ich schaffe dieses nicht. Ich scheitere an meinen eigenen Maßstäben. Ha ja, dann lass doch jetzt mal geistliche Maßstäbe wirken in deinem Leben. Dann lass es doch mal. Das ist so dieses Bild. Und dann kommt Freimut auf. Wenn du mich kennst, weil das ist ja Freundschaft. Wir kennen uns durch und durch. Das ist doch Freundschaft. Wenn ich jemanden habe, den schaue ich in die Augen und weiß genau, wir müssen gar nicht mal viel sprechen. Mein alter Pfarrer, das ist so mein geistlicher Vater und mein alter Freund. Der ruft mich an und fragt, Heinz, wie geht's? Und ich weiß genau, und das weiß er auch, der fragt es nicht, hast du Schnupfen? Hat der SV Werder Bremen gewonnen oder verloren? Und er weiß genau an meiner Antwort, wie es mir geht. Weil da eine Herzensverbundenheit da ist, wisst ihr? Das ist Freundschaft. ist eine Herzensverbundenheit. Das heißt, ein fremdes Gegenüber lieben. Das ist Freundschaft. Und da entsteht Freimut, weil ich ihnen dann plötzlich freimütig alles sagen kann, was mich bedrückt. Das ist so gewaltig. Das ist für mich so dieses Bild. Also Gott gibt uns auch irdische Ebenbilder für dieses Leben in Christus. Das ist so befreiend, wenn ich jemanden habe, da kann ich einfach lossprechen. Und manchmal muss ich gar nicht lossprechen, weil der schon weiß, was los ist. Und dann sagt er manchmal, jetzt beten wir einfach hier, Heinz. Ja, in Franken verschlucken wir meistens die letzte Silbe. Wir beten und die anderen beten eben. Ja, jetzt beten wir, Heinz. Und dann betet er und ich merke, das tut so gut. Er sagte mir mal, ich habe mal mein ganzes Leben ausgesprochen vor ihm. Und ihr Lieben, ich habe mich so geschämt, habe ich mich dermaßen geschämt. Und dann schaut er mich an und sagt, gell Heinz, das ist wie einmal Hölle und zurück. Und jetzt sage ich dir was, gegenüber sitzt dir jemand, der ist genauso wie du. Und wir beide brauchen die Liebe Jesu und wir beide brauchen die Vergebung Jesu und wir beide leben von dieser Vergebung. Das ist Freundschaft. Und ich ehre ihn trotzdem. Das, was Jesus hier meint, wisst ihr, weil er Autorität hat, weil er in diese Gegenwart Gottes lebt, weil er ein Mann des Gebetes ist und es merkt man ihn an. Und er guckt dir in die Augen und du siehst ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes. Das ist manchmal fast bedrückend. Aber es tut so gut. Es ist Freundschaft. Ich gehe nicht salopp mit ihm um und sage, hey, alter Kumpel Gerhard, komm mal her. Das ist für mich ein geistlicher Vater. Dem bringe ich Ehre entgegen. Das ist so dieses Miteinander. Und das ist Freundschaft. Das hat auch was mit Ehre zu tun, ihr Lieben. Das andere ist Kumpel sein. Hey. Aber das ist Freundschaft, was die Bibel schreibt. Und die kennt Freimut. Das ist keine Furcht. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Um das geht's. Es ist das neue Gewand, ihr Lieben. Dieses neue Gewand. Der Abraham eben, der ist hier das Beispiel dafür. Die Bibel schreibt in Römer 4, Vers 3, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also ich habe mir Gedanken gemacht, was hat ihm zum Freund Gottes gemacht? Wenn wir das Leben vom Abraham studieren, dann merken wir, der Abraham war auch so ein kleiner, ne? Angst hat er auch gehabt. Als er mit der Sarah so unterwegs war, also Gott hat ihn gerufen aus seinem Heimatland heraus, als er 75 Jahre alt war. Und dann war er unterwegs gewesen und die Sarah, obwohl sie schon biologisch gesehen unfähig war, Kinder zu bekommen, muss es noch eine wunderschöne Frau gewesen sein. Und dann lesen wir in der Bibel so durch das Leben vom Abraham, von diesem großen Glaubensheld, dass er dann nach Ägypten ging, ja, weil eine Hungersnot war. Und dann lesen wir davon, dass ein König plötzlich Augen, schöne Augen der Sarah gemacht hat und der Abraham das vorher schon wusste, die Sarah ist so schön. Wenn wir dann das fremde Land ziehen und so ein König hat das Recht, sich alle Frauen zu nehmen, die er will, der wird die bestimmt die Sarah begehren. Und anstatt seinen Mann zu stehen und zu sagen, Sarah, für dich kämpfe ich. Für dich, Sarah, gebe ich mein Leben. Ich gebe alles hin. Wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheide. Sagt er, oh Sarah, wenn wir dann in dem Land sind, du, das sag doch einfach, du bist meine Schwester. Das hat den Vorteil, dann behalte ich meinen Kopf. Ja, weil wenn die wissen, dass ich dein Mann bin, bringen die mich vielleicht um. Das möchte ich nicht so. Also sag doch einfach, du bist meine Schwester. Auch so ein bisschen, hat ja auch gestimmt im entferntesten Sinn. Auf jeden Fall hat es gestimmt. Aber sag es einfach, Sarah, dann ist es schon okay. Weißt, dann lebe ich gut, du lebst gut. Das wollen wir doch, oder? Wir wollen doch leben, oder, Sarah? Ja, doch, Abraham, du sagst es ja. Also siehst du, Sarah, passt doch. Dann ziehen wir da in dieses Land und dann leben wir so schön miteinander. Und wenn der König kommt und will dich haben, sagst du eben, naja, du bist meine Schwester. Und so haben die auch gelebt. Also das Abraham, das war auch nur ein Mann, der hat Angst gehabt, ihr Lieben. Der hat blanke Angst gehabt um sein eigenes Leben. Das ist ein Glaubensheld. Der hat Angst gehabt darum, dass ihn sein eigenes Leben weggenommen kann. Alles andere hätte er hergegeben. Aber mein eigenes Leben nicht, Sarah. Auch nicht meine eigene Reputation. Und Gott, gnädig wie er ist, hat den König dann in der Nacht gesagt, fass die Frau nicht an. Wenn du das tust, da wird eine Strafe auf dir liegen. Und der König kommt dann zum Abraham und sagt, warum hast du mir das nicht gesagt? Naja, ich habe gedacht und gemeint, wie es halt so ist im Leben. Dann merkt man, er hat noch gar nicht viel verstanden, Abraham. Ist interessant, 75 Jahre alt, schon ein bisschen älter gewesen damals. Aber viel verstanden hat er noch nicht. Weil er dachte, ich muss mein Leben selbst managen, das muss ich selbst in die Hand nehmen. Für die religiösen Sachen ist Gott zuständig, ja? Und fürs Alltägliche muss ich selbst sorgen. Da muss ich selbst schauen, dass ich fertig werde im Leben. Also das passt schon. Da brauche ich Gott nicht dazu. Das ist dann, wie mir das eine Frau sagte, die ist römisch-katholisch, eine Nachbarin von uns, die hat ihren Schlüssel gesucht im Winter. Das ist eine ältere Frau. Und ich und meine Tochter sind an ihre Seite gekommen und sagen, was suchen Sie eigentlich? Und sagt sie, mein Schlüssel. Und dann hat es geschneit, richtig geschneit, was runterging. Und es war finster draußen. Und dann sagte ich, oh, Frau so und so, haben Sie schon mal zum Herrn Jesus gebetet, dass er Ihnen zeigt, wo der Schlüssel liegt? Und dann sagt die Frau, nee, dafür hat Jesus keine Zeit. Dafür hat er seine Heiligen. Und mein Mann, bevor er gestorben ist, hat er mir noch gesagt, gebt mal immer schön brav 20 Euro in die Opferkasse von dem Heiligen, weil da gibt es so einen Heiligen, der dafür zuständig ist, die Sachen wieder zu finden, die verloren sind. Und wenn es dann soweit ist, dann muss der handeln. Aber das sagt die Frau, also irgendwie hat es nicht so funktioniert mit den 20 Euro. Und dann steht meine Tochter draußen und sagt, Herr Jesus, schenke doch, dass wir den Schlüssel finden. Und während sie das noch sagt, tritt sie auf was drauf, hebt es auf und es ist der Schlüssel. Wisst ihr, so, Jesus ist für die religiösen Sachen am Sonntag oder morgens, wenn ich meine Andacht halte, ist er noch zuständig. Aber dann, so und im Alltag, ist er nicht mehr zuständig. Da muss ich mein Leben selbst irgendwie in die Hand nehmen. Das war das Leben vom Abraham. Bis er zu dem Punkt dann kam, was ihn zum Freund Gottes wirklich gemacht hat. Der Abraham wurde als gerecht empfunden dann. Er glaubte Gott. Das sehen wir gleich noch. Und die Gerechtigkeit bedeutet übersetzt, es ist ein idealer Zustand. Also Gerechtigkeit heißt, es ist ein idealer Zustand des sozialen Miteinanders. Gerechtigkeit. Ein idealer Zustand des sozialen Miteinanders. Mit anderen Worten, der Johannes hat es so beschrieben, Wir lieben Gott, sondern er liebt uns zuerst. Und weil er uns liebt, können wir ihn lieben. Idealer Zustand. Das soziale Miteinander, was heißt sozial? Das heißt, wir sind Verbündete. Also es heißt, der Abraham war ein Verbündeter Gottes. Und wer hat diesen Bund geschlossen? Der Abraham, der sagt Gott, ich verspreche dir was, ich unterschreibe sogar hier und ich mache jetzt eine Urkunde, die das bestätigt nochmal und beglaubigt. Ist es so? Im ersten Buch Mose findet man das, was diesen Bund ausgemacht hat. In Kapitel 15, Vers 18 sagt die Schrift aus, wer diesen Bund geschlossen hat. Und es steht, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham. Der Herr machte einen Bund mit Abraham. und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, von Strom Ägyptens bis an den großen Strom des Euphrat. Dieses Kapitel wird begonnen mit, nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und dann kommt dieses ganze Denken vom Abraham heraus, o Herr, Herr, was willst du mir geben, dass ich doch kinderlos dahin gehe und Erbe meines Hauses Eliezer von Damaskus. Und dann macht Gott seinen Bund mit ihm. Das ist ein einseitiger Bund, geschlossen vom lebendigen Gott. Keine Konditionen. Ich schließe den Bund mit dir. Das ist dieses Verbündetsein. Ich schließe diesen Bund mit dir, sagt Jesus Christus zu seinen Knechten. Deswegen könnt ihr mich Freund nennen, weil ich einen Bund mit euch schließe. Und den Bund, den bezahle ich mit meinem Blut. Und dieser Bund, wenn er in dem lebt, dann lebt er in Freiheit. Dann lebt er in Freimut. Dann lebt er in Gerechtigkeit. Das heißt, dann lebt ihr in einem idealen Zustand des Miteinanders mit Gott. Wenn er diesen Bund herrschen lasst, den ich mit euch schließe. Durch mein Blut bezahlt. Diese Freundschaft bedeutet, ihr Lieben, dass ich mein Egoismus verliere. Legt das Alte ab, Sebastian, das alte Gewand und zieh das Neue an. Luis, zieh's an. Zieh's an. Lass dir das Alte wirklich abnehmen. Und manchmal braucht man das, dass es Menschen gibt, die einen helfen dabei, das runterzuziehen. Ne? Weil manchmal ist es so eng schon. Das ist schon so fast angewachsen. Und der Apostel Paulus sagt es ja eben in Epheserbrief, spricht hier davon, ganz gewaltig auch mit Liebe im Herzen zu den Ephesern, zu den Menschen der damaligen Zeit in Kleinasien und sagt da in Kapitel 4, in Vers 17, das sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass wir nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alle Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist. Das Wort, was heißt, wenn und in ihm gelehrt worden seid, heißt eigentlich in ihm seiend, wenn ihr wirklich in ihm seiend seid, ihr Lieben. Und dann sagt er, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dieser alte Mensch, das ist interessant, dieses Wort, das dort steht, wird übertragen aus dem Griechischen mit abgetragen. Also es ist schon richtig abgetragen. Dann zieh's doch aus. Aber heute leben wir in einer Zeit, ne, wo man sich auch gern mal zerrissene Jeans kauft. Eigentlich komisch, aber so ist es. Ne? Witzig, aber so ist es. Ist doch seltsam. Also Verkehrung, eigentlich das Sachen, wisst ihr, jetzt nichts gegen zerrissene Jeans, ne? Aber ich verstehe es nicht, wie man 120 Euro ausgeben kann, um sich ein paar kaputte Hosen zu kaufen. Also es ist wirklich sinnlos. Irgendwie ist es sinnlos, isn't it? Würden die Engländer sagen, ne? Ist es nicht so? Doch, können wir sagen, ne? Aber das ist fast so dieses Bild, ihr Lieben. Da gibt es Menschen, die geben Geld aus und alles Mögliche, um sich ein altes Gewand zu kaufen. Und der Paulus sagt, Leute, ist doch abgetragen, zieh doch das Neue an, das ist doch viel schöner. Das ist auch nicht so ausgebeult wie das Alte. Das ist richtig schön. Schau mal, das Kleid ist doch toll. Es ist ein richtig schönes Kleid. Es ist wunderschön. Du musst dich nachher da vorne hinstellen, können euch alle fotografieren. Aber, nee, musst du nicht, okay. Aber Das ist doch wunderschön. Das macht doch, das ist doch toll. Das wirkt doch schon auf die Augen. Das ist doch schon für unsere Psyche schön, wenn wir was Schönes sehen. Und so soll es sein, ihr Lieben, wenn wir als Christen in diese Welt rausgehen. Das soll was Wohltuendes sein für die Menschen da draußen. Wisst ihr? Nicht alt und verbeult. Das hat nichts mit unserem äußeren Leben zu tun. Überhaupt nicht. Das wäre dann wieder dieser, was weiß ich, ne, Wellness und Schönheitswahn und was weiß ich. Haben wir gestern auch mal drüber gesprochen. Um das geht's gar nicht. Sondern da geht's um dieses neue Leben in Christus. Und das ist so schön. Das kann man nicht mit Make-up machen. Das kann man nicht mit Wellness und mit Sportstudio und mit. Überhaupt nicht. Das ist eine Sache, die kann man gar nicht erklären. Die ist einfach da. Und es kommt aus dieser freimütigen Beziehung mit Jesus Christus. Aus dieser Freundschaftsbeziehung, die das bedeutet, die aus diesem idealen Zustand des Miteinanders, mit dem lebendigen Gott durch Christus. Und deswegen sagt Jesus, nicht um uns an den Ohren zu ziehen und zu strafen, sondern um uns zu beschenken, bleibt doch in mir, ihr Lieben. Bleibt doch in mir. Deswegen beginne ich dann manchmal auch einen Tag eben mit dem Gebet. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und Gott dankbar sein. Und meistens bete ich, ihr Lieben, ich möchte lernen, mich zu freuen, lieber Vater. Und ich möchte lernen, dir dankbar zu sein. Weil ich mich nicht freue und oft so undankbar bin. Aber ich will lernen, dankbar zu sein. Und ich will lernen, mich zu freuen an dem, was du gemacht hast. Und es wird mein Leben beeinflussen. Und es wird sich dann auswirken. Luis, wandle doch in dem neuen Gewand. Wandle doch. Wandle doch. Und damit du da drin wandelst, musst du was ablegen. Und das sehen wir im Leben vom Abraham, ihr Lieben. Gott sagt zu ihm, Abraham, jetzt geh mal hin. In 1. Buch Mose, Kapitel 22. Und er spricht zum Abraham. Und sagt, es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und es war ungefähr 35 Jahre nach seinem Ruf, den er bekommen hatte, Abraham, aus Ur in Chaldäa herauszugehen. Weil der Isaak musste ungefähr 10 Jahre alt gewesen sein. Man weiß es nicht ganz genau, aber das wäre so die Rechnung. Auf jeden Fall wissen wir, er konnte laufen und er konnte eine längere Strecke schon laufen, der Isaak. Das wissen wir aus diesem Bericht. Und dann sagt Gott zum Abraham, das können wir uns nicht vorstellen. Manche können es wahrscheinlich, die schon jemanden in ihrer Familie verloren haben, den sie geliebt haben. Aber jetzt hat der Abraham den Ruf Gottes, ihr Lieben, in Alter von 75 Jahren, biologisch erstorben, nichts mehr da, keine Kinder mehr, keine Nachkommen. Gott verspricht mir was, ich weiß nicht, wie das in die Wahrheit umgesetzt wird. Gott gibt ihm ein Kind durch die Sarah. Und der Abraham darf dieses Kind 10 Jahre lang zuschauen, wie das wächst. Und es spielt vor seinem Zelt und geht mit ihnen raus und schaut über die Hürden und Herden mit drüber. Und wenn der Abraham mit den Hürden spricht, spricht der kleine Isaak auch mit. Und der freut sich dran und ist stolz auf seinen Papa. Und er findet das klasse, das Leben mit ihm. Und der Abraham schaut den Isaak an und sagt, Mensch, was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Leute, wenn ich das jemandem erzählen würde zu Hause in Ur in Chaldäa, das glaubt mir niemand. Was für eine Freude, Gott hat sein Wort wahr gemacht. Und dann spricht Gott zu ihm. Vielleicht gerade so in dieser Phase. Wir müssen auch nicht mehr reinlegen, als das schon drin steht. Das reicht schon. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Ist doch so, Isaac, oder? Du bist doch geliebt von deinem Papa, oder nicht? Doch. Ich fühle mich geliebt. Und wenn mein Papa auf mich schaut, der schaut voller Stolz auf mich. Weil ich der Sohn der Verheißung bin. Wenn mein Papa auf mich schaut, dann sehe ich nur Augen der Liebe. Ist doch so, Abraham, dass du den Isaak liebst, oder? Den liebe ich. Und der Isaak ist mein Ein und Alles. Und der Isaak ist nur so nebenbei gesagt auch meine Altersversorgung. Der Isaak ist mein ganzer Stolz. Und wenn ich 20 Mädchen hätte, weil im Orient es ja so ist, die zählen lange nicht so viel, wenn ich einen Sohn habe. Das ist mein ganzer Stolz. Egal, was jetzt auch immer kommt, ich habe meinen Sohn und es reicht. Ich habe meinen Erben. Da drin habe ich die Erfüllung aller meiner Träume. Isaak ist gleich Erfüllung aller meiner Träume. Aller meiner Träume. Alles, was ich mir jemals im Leben erwünscht und erhofft habe, heißt Isaak. Das Lächeln am Morgen, das Lächeln am Abend, das Lächeln durch den Tag. Isaak. War der Abraham 110 Jahre alt, ungefähr? Und damals war die Lebenserwartung eben auch nicht mehr dann mit 900 Jahren, sondern er wusste, das ist ziemlich begrenzt. Und jetzt sagt Gott, nimm das und opfere es. Lass los, Abraham, lass los. Lass los von all deinen Erwartungen, von all deiner Hoffnung. Lass los. Lass los von deiner Altersversorgung. Lass los von deinem Stolz, von deiner Freude, von deinem Lachen. Das ist alles da drin enthalten, ihr Lieben. Lass los. Und der Abraham macht sich auf den Weg. Wir wissen nicht, was er geredet haben. Nicht viel. Wir wissen nur einmal, hat ihm der Isaak eine Frage gestellt. Ist das noch ein Weg? Und dann kommt diese Frage. Hier bin ich, mein Vater Abraham. Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und der Abraham hat sich gar nicht getraut, ihm das zu sagen. Da merkt man auch, was da drin mag. Da mögen die zwei Sachen mitschwingen. Die ist eine tief im Herzen. Tatsächlich, Gott wird sich ein Opfer ausersehen. Und das andere glaube ich aber auch. Der Ausdruck, das glaube ich jetzt einfach mal, der Ausdruck von dem Vater. Ich bringe das gar nicht mal über die Lippen. Was ich übers Herz bringen muss. Mein Ein und Alles zu opfern. Und der Abraham sagt eben, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und ich glaube, das war der Punkt gewesen, ihr Lieben. Und dann lesen wir in Vers 12, er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich. Und jetzt wissen wir, was Gott fürchten heißt. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Das bedeutet Gott fürchten. Du hast alles, alles, alles losgelassen. Um meinetwillen. Und es kann nur geschehen, ihr Lieben, durch das Wesen Jesu in uns. Weil Jesus der Einzige ist, der ein Leben lebt, das seine Erfüllung findet, indem er nur das tut, was dem Vater gefällt. Weil das sagt Jesus Christus in Johannes 4, Vers 34 und sagt, meine Speise, das, was mich wirklich satt macht im Leben, das, was mich zutiefst zufrieden stellt, ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringe. Das ist das Wesen von Jesus Christus. Und das ist das neue Gewand, wisst ihr? Das Wesen von Jesus Christus bedeutet Freundschaft mit Gott. Eine tiefe, innige Verbundenheit. Und deswegen sind so Männer wie Abraham, wie Mose, wie Vorschattungen auf den, der noch zu kommen war damals, auf diesen Jesus Christus. Und diese Verbundenheit mit Gott hat den Abraham dazu geführt, dass er ein Vertrauen hatte. Der hatte einfach ein Vertrauen in seinem Herzen. Und das, glaube ich, ist auch ein Zeichen für dieses Wachsen mit Gott. Und wir können nur wachsen, ihr Lieben, mit Gott, wenn wir seinen neuen Anzug nur anhaben. Das andere wird uns immer klein halten. Deswegen zieht es an und lass es wirken. Dieses Leben in Jesus. Und das führt dazu zu Dingen, die unmöglich erscheinen. Und zwar sagt der Hebräerbrief dann in Kapitel 11, Vers 17, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Zudem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf. Und das ist tiefe Verbundenheit. Wenn ich auf jemanden zählen kann, okay? Nicht bloß vage. Vage hoffe ich mal, das wird schon so. Nein, tief in mir drin weiß ich kann auf dich zählen. Was auch immer kommt, ich kann auf dich zählen. Dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als sein Gleichnis wieder erhielt. Es war diese Freundschaft, von der Jesus spricht. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Wenn ihr tut, was ich euch sage, Leute, das bedeutet Freiheit. Dazu müsst ihr aber auch hinhören. So wie der Abraham hingehört hat. So wie Jesus auf seinen Vater hörte. Ich rede nur das, was ich ihn hab sagen hören, sagt Jesus. Nur das rede ich. Weil das Worte des Lebens sind, die der lebendige Gott spricht. Es sind Worte der Gerechtigkeit, Worte der Freiheit, Worte der Reinigung. Für manche auch Worte des Gerichts. Stimmt. Aber ich höre hin. Ich höre hin. Das ist auch ein Zeugnis für Freundschaft, ihr Lieben. Hinhören. Deswegen, und damit schließe ich, ist dieses Wort, höre Israel. Schma Israel. Im 5. Buch Mose. Ist ein interessantes Wort. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir unter Hören verstehen. Naja, ich habe saubere Ohren, habe ich mir heute Morgen ausgewaschen. Doch, habe ich schon vernommen, was du sagtest. Das, was dort steht, heißt ein intelligentes Hören mit der Willigkeit zum Gehorsam. Ein intelligentes Hören mit der Willigkeit zum Gehorsam. Das heißt, zum Umsetzen des Gehörten. Gewissenhaft und mit Fleiß. Das heißt, dieses Schema Israel. Und das wirkt Jesus in uns, weil Jesus ein intelligentes Hören hat auf seinen Vater. Und er hat das unbedingte Verlangen, das umzusetzen, was der Vater ihm sagt, ihr Lieben. Und ich mache das jetzt noch an einem Beispiel fest. Wir hatten eine junge Frau bei uns mitgearbeitet. Die hat ganz schwierige Jugend hinter sich. Das habe ich alles nicht gewusst. Die hat 2 Ausbildungen gemacht und alle 2 Ausbildungen mit Auszeichnung bestanden. Und die Ausbildungen hat sie nur gemacht, um ihren Eltern was zu beweisen. Ihre Eltern, es waren Pflegeeltern, lebendige Christen. Aber das, was sie manchmal ihrer Tochter sagten, war, du schaffst es eh nicht. Weil deine Vergangenheit aus der Familie, aus der du kommst, kein Wunder. Und dann hat das Mädchen ihr Bestes gegeben. Und dann war die bei unserem Bodenseehofer da mitgearbeitet und die hat einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und dann sagt die mir mal jemand, als ich Leiter wurde am Bodenseehof, das ist die erste Person, die du entlassen musst, Heinz. Und wisst ihr, das Komische war, ich habe in mir so ein Machtgefühl empfunden. Ich dachte, das wird, ja, genauso mache ich das. Die werde ich entlassen. Ich werde dir mal zeigen, dass ich der Chef bin. Das ist ganz seltsam. Ist es nicht komisch? Ich als lebendiger Christ denke so. Das ist das alte Gewand, ihr Lieben, das alte Gewand. Es ist nicht die Freundschaft mit Gott. Es ist die Feindschaft. Und dann habe ich mich in mein Büro zurückgezogen und habe begonnen zu beten. Geschenk Gottes. Und plötzlich kam es mir im Kopf, ruf doch mal die junge Frau in dein Büro, Heinz, und frag sie mal, wer sie eigentlich wirklich ist. Und dann habe ich das gemacht und sagte, setz dich mal dahin und erzähl mir mal, wer bist du eigentlich? Und dann hat mir diese junge Frau ihr Leben erzählt. Und dass er an dem Punkt überhaupt war im Leben, war schon ein Wunder. Und dann konnte ich sie anschauen und sagen, du, jetzt bitte ich dich, dass du darüber betest und wenn Gott dich weiterführt, führe dich weiter, aber wenn du meinst, du sollst hier bleiben, dann bleibst du hier bei unserem Bodenseehof. Und dann kam sie 2 Tage später und sagte, ich bleib hier, Heinz. Und dann konnte ich ihr sagen, du kannst so viele Fehler machen, wie du machen musst. Es war völlige Freiheit. Und dann ein paar Tage später, bin ich zu ihr gegangen und fragte, was würdest du eigentlich gerne machen im Leben? Und dann sagt sie, ich würde so gern mit geistigen, körperlich behinderten Menschen arbeiten. Das wollte ich eigentlich schon immer. Weil ich weiß, wie das ist, wenn man ausgestoßen ist. Und ich wollte solchen Menschen die Liebe geben. Und dann sagte ich zu ihr, weißt du, dann wird der Herr Jesus auch einen richtigen Platz haben. Und ich sagte das und das Telefon klingelte und ein Mann von einer großen Behinderteneinrichtung in Deutschland war am Telefon und sagt, ich rufe gerade bei Ihnen an und frage, ob Sie vielleicht Menschen wüssten, die bei uns arbeiten wollen. Und das hat sie Jesus weitergeführt. Und jetzt war sie an dem Platz, hat die Ausbildung gemacht, hat einen lieben Mann gefunden, ich durfte die Hochzeit machen, ich habe nur geweint bei der Hochzeit vor Freude. Über die Treue Gottes. Aber wisst ihr, weil Jesus gesagt hat, Heinz, zieh doch das neue Gewand an, lass doch das herrschen. Freiheit. Und wenn du das herrschen lässt, dann kannst du ihn hören, dann bist du ein echter Freund. Und dann setzt es um, was ich dir sage, Heinz. Du musst dir keine Gedanken über die Konsequenzen machen. Du musst nur das tun, was ich dir sage. Tu's. Tu's. Sag dem Mädchen, die kann hier bleiben. Du musst dir keine Gedanken über die Konsequenzen machen. Das sind meine Konsequenzen. Du musst nur das tun, was ich dir sage. Und jetzt können wir da weitermachen, ihr Lieben. Und. Das ist das Wesen von Gott. Alles begann mit dieser Geschichte von Sebastian und Luis. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, ihr Lieben, wenn welche da sind und du hast noch deinen alten Anzug dran und hast aber noch den neuen übergestülpt, so den christlichen Anzug, weil er irgendwie auch schön ist. Zieh's aus, das alte Gewand. Beziehungsweise, wie soll ich das machen? Danke Jesus, dass er das schon längst ans Kreuz von Golgatha geschlagen hat. Dieses alte Ding. Und danke ihm für das neue Gewand. Ich glaube, wir sollten viel mehr dankbar sein, ihr Lieben, wenn wir wiedergeboren sind. Danke, 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 danke für das neue Leben. Danke, Jesus. Danke für die Fähigkeit, auf deinen Vater zu hören. Danke. Danke, dass du mich durchbringst. Danke, dass du mit mir fertig wirst. Danke, dass du mit meiner Sünde fertig wirst, dass du mit meiner Lust, die mich zerfrisst, fertig wirst. Mit meinem Egoismus. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Amen.